Die Medienarbeit bzw. Strategie der AfD, gibt es da was Spezifisches für die ostdeutschen Bundesländer zu attestieren?
Ob es was spezifisch Ostdeutsches gibt, weiß ich nicht, aber ich will nochmal erinnern an den Landtagswahlkampf der AfD 2016 in Sachsen-Anhalt. Damals gab es ein soziales Netzwerk, das gibt es auch immer noch, das heißt Facebook. Das ist das Boomer-Netzwerk sozusagen. Und damals war das sozusagen der letzte heiße Scheiß. Und die AfD hat dort sehr erfolgreich strategisch kommuniziert, mit einer Kommunikationsstrategie, die sie, glaube ich, auch heute noch anwendet, nur auf anderen Plattformen, also Instagram und TikTok, nämlich immer wieder die drei Grundgesetze populistischer Politikkommunikation in Anwendung zu bringen: Personalisierung, Komplexreduktion und Emotionalisierung, also arbeite mit Bildern, arbeite mit Hauptsätzen, arbeite mit leicht verdaulichen Botschaften. Und ich glaube, dass das zumindest ein Teil der Antwort auf die Frage ist, warum die strategische Kommunikation der AfD so erfolgreich war und zum Teil auch erfolgreich ist.
Jetzt blicken wir auf eine ziemlich inzwischen lange Zeit zurück, in der die AfD auf allen parlamentarischen Ebenen vertreten ist, von der Kommune bis zum Landtag und Bundestag. Aber jetzt in Bezug auf Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg wollen wir mal bis maximal zur Landtagsebene kommen. Das heißt ja, dass sie quasi politische Praxis seit Jahren eingeübt hat und auch, was das Bespielen der Medien auf der regionalen und lokalen Ebene angeht. Kannst du mal sagen, wie da das Widerspiel ist?
Ich glaube, dass man sich zunächst vor Augen führen muss, dass auch die AfD mit dem Eintritt ihrer parlamentarischen Präsenz einen gewissen, sagen wir mal, Professionalisierungsprozess durchlaufen musste. Also in den ersten Legislaturperioden, in denen sie in den Landtagen präsent war, da gab es sicher Reibungsverluste, da gab es auch Selbstfindungsprobleme, man hat ziemlich viel Zeit damit verbracht, Personal zu finden, Mitarbeiter nochmal auszutauschen, die nicht tauglich waren und so weiter. Aber man hat von Anfang an eine Strategie gefahren, die zumindest lange Zeit sehr, sehr erfolgreich war, nämlich das Wechselspiel, das parlamentarische, aber auch das außerparlamentarische Wechselspiel von Provokation und Tabubruch. Also Landtagssitzungen, vor allen Dingen da natürlich die Plenarsitzungen dazu zu verwenden, krasse politische Provokationen in Szene zu setzen, mal auszutesten, wie weit kann man denn gehen im Sagbaren und somit nicht nur den Diskurs, sondern zunächst auch erstmal das viel besprochene sogenannte Obertonfenster, also die Frage, was ist normal im Diskurs, systematisch nach rechts zu verschieben. Und das ist der Partei, glaube ich, nachweisbar in nicht wenigen Bereichen gelungen. Und wenn wir uns das jetzt auf der ganz konkreten Ebene angucken, dann war zumindest am Anfang der parlamentarischen Präsenz der AfD zu beobachten, dass die etablierten Medien, damit meine ich jetzt öffentlich-rechtliche Rundfunksender, aber auch Tageszeitungen, Wochenzeitungen, sich sehr schwer getan haben, einen strategischen Umgang mit der AfD zu finden, was unter anderem dazu geführt hat, dass nicht flächendeckend, aber durchaus solche Situationen entstanden sind, dass Pressemitteilungen der AfD mehr oder minder 1:1 abgedruckt worden sind oder dass Framing der AfD übernommen worden ist, ohne das in irgendeinen Kontext einzurahmen. Ich glaube, da haben viele Medien auch einen Professionalisierungsprozess durchlaufen und haben das reflektiert, daraus vielleicht auch gelernt. Das ändert aber nichts daran, dass die Frage des politischen Agenda-Settings, also wer setzt die Themen, wer setzt die Begriffe, über die dann diskutiert wird, nach wie vor ein Problem ist. Und ich mache das mal an einem ganz konkreten Beispiel. Also natürlich ex negativo, aber der Begriff der Remigration ist mit der Korrektivrecherche in die Öffentlichkeit gekommen und man konnte im Grunde genommen an Tag 1 nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherche sehen, wie die AfD und ihr politisches Vorfeld intensiv strategisch daran gearbeitet haben, diesen Begriff zu setzen und mit ihrem eigenen Inhalt zu füllen. Ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, steht, glaube ich, nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wenn man sagt, es geht immer auch um die Frage von der Besetzung von Themen und Begriffen, dann muss man eben leider sagen, tut sich der politisch-mediale Betrieb unendlich schwer, sich dem Sog des Agenda-Settings der AfD zu entziehen oder sich zugespitzt formuliert auch mal radikal davon abzuwenden.
Es kommt noch ein medienpolitischer und auch ein medienstrategischer Aspekt aus meiner Sicht dazu, der dann in den Medien selber kaum auftaucht. Tritt in der Problematisierung bzw. in einem offensiven Umgang damit, das ist der Angriff der AfD auf zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Rundfunknetzwerk, auf die Idee von Rundfunkgebühren und auch auf freie Radios, also Radio Korax, auf dem wir auch gerade zu hören sind in Halle und ringsrum, ist im Landtag mehrfach zu Debatten gezwungen worden durch die AfD und Anfragen bezüglich, wie kann das denn eigentlich sein, dass die machen, was sie machen und warum kriegen die da auch noch quasi öffentliches Geld für? Das war so der Tenor. Welche Rolle spielten diese Ebene der Politik der AfD?
Ja, ich glaube, das spielt eine sehr wichtige Rolle, weil dann natürlich Feindbestimmung vorgenommen wird oder Gegnerbestimmung vorgenommen wird und da auch eine gewisse Simplifizierung sozusagen stattfindet. Gleichzeitig verhält die AfD sich oder die politische Rechte sich zu dieser Thematik natürlich auch äußerst paradox, weil natürlich beschimpft die AfD den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nimmt aber die Einladungen in die Talkshows, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, natürlich dankend an. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Partei sehr wohl verstanden hat, dass sie natürlich unterschiedliche Publika adressiert. Also wenn sie auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ihren eigenen kommunikativen Resonanzräumen schimpft, dann erreicht sie ihre Kernklientel, also ihre Kernwählerschaft und ihre Parteianhängerschaft. Die ist, das muss man, glaube ich, auch nochmal vorsichtig in Erinnerung rufen, die ist größer geworden, aber die ist nicht endlos groß. Ja? So. Wenn ich aber andere Leute erreichen will, die jetzt keine hohe Übereinstimmung mit der Programmatik der AfD haben, sondern vielleicht für bestimmte Themen und Fragestellungen erreichbar sind, muss ich andere Medien bespielen. Das heißt, für Tino Chrupalla, für Alice Weidel, auch für Björn Höcke bedeutet das, in zwei Mikrofone zu sprechen. Und das eine Mikrofon, das haben wir jetzt auch bei dem Höcke-Prozess in Halle gesehen, ist sozusagen das der sogenannten rechten Alternativmedien, dort exklusiv Interviews zu geben, die eigene Crowd anzusprechen, zu motivieren, auch bestimmte Inhalte dort zu setzen, auch vielleicht exklusiv zu setzen, aber gleichzeitig nicht darauf zu verzichten, die sich anderen bietenden Plattformen öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder Tageszeitungen zu nutzen, weil man dort einfach ein erweitertes politisches Publikum erreicht, wo dann auch die Sprache ein bisschen eine andere ist. Also wenn man Tino Chrupalla zugehört hat, bei Karin Mioska hatte man ja das Gefühl, was ist eigentlich das Problem mit dieser Partei? Da sitzt ein sehr freundlicher Malermeister aus Görlitz, der Politik für die Menschen macht, verharmlose ich jetzt mal so ein bisschen. So wollte er sich darstellen. Und jetzt muss man leider sagen, Frau Mioska hat jetzt nicht so besonders viel dafür getan, diese Selbstbildinszenierung in Frage zu stellen. Aber das ist der Grund, ja? Also der Grund ist immer zu sagen, es geht immer darum, zwei unterschiedliche Publika anzusprechen, die Kernklientel zu halten, aber das ganz große Publikum nicht aus dem Blick zu verlieren und gleichzeitig zu gucken, wie man den Diskurs auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nach rechts verschieben kann, indem man permanent über Migration, Asyl und ich weiß nicht was diskutiert, statt über Mietenerhöhung, Inflation und Kita-Plätze.
Jetzt haben wir in diesem Jahr eine besondere Situation. Es stehen diverse sehr wichtige Wahlen an, von der kommunalen Ebene bis zur europäischen. Und in Thüringen, Sachsen und Brandenburg wird der Landtag neu gewählt. Da ist für Thüringen und Sachsen zumindest die Mutmaßung, dass die AfD die stärkste Partei wird. Eine, die schon seit Monaten oder fast Jahren wabert. Was bedeuteten diese zugespitzte politische Situation vor Wahlen eigentlich für das, wie zum Beispiel sowas wie Karin Mioska jetzt angestellt hat, in den traditionellen Medien der Umgang mit der AfD aussehen müsste?
Ich glaube, die traditionellen Medien stehen da vor einem echten Dilemma, das meiner Ansicht nach nicht ohne weiteres aufzulösen ist. Also wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, dass diese Formate oder diese unterschiedlichen Formate mit Politikern der AfD im weitesten Sinne in den öffentlich-rechtlichen, aber auch privaten Medien umzugehen, na sagen wir mal vorsichtig, an ihre Grenzen kommen. Also über dieses Duell zwischen Mario Vogt, dem Fraktionschef der CDU im Thüringer Landtag, und Björn Höcke ist ja sehr viel gesagt worden, auch Gutes gesagt worden. Im Grunde genommen müsste man ja sagen, wenn man solche Dialogformate, solche Interviewformate macht, müsste man eigentlich zumindest im Fernsehen immer so etwas wie eine laufende Banderole unten drunter im Bildschirm haben, die einen Live-Faktencheck macht dessen, was die Politiker der AfD erzählen. Also Höcke sagt, dieser in Rede stehende Satz sei von der Deutschen Telekom verwendet worden. Das stimmte nicht, aber das ist eben dann erstmal in der Welt. Und die Herausforderung besteht eben wirklich darin, und das ist meiner Ansicht nach nicht auflösbar, auf der einen Seite ihnen die Möglichkeit zu geben, sich darzustellen, das ist umstritten, gar keine Frage, aber das Kontroversitätsprinzip in der Demokratie zu verwirklichen und gleichzeitig eine Auseinandersetzung, auch eine politische, inhaltliche Auseinandersetzung zu ermöglichen, die sozusagen diese Form der Okkupation der öffentlichen Raumnahme der Grenzen setzt. Und ich sehe daraus, also aus diesem Dilemma der beiden Anforderungen sehe ich eigentlich keinen Ausgang. Jetzt kann man nochmal überlegen, welche Akzentsetzung man macht. Und ich glaube, man kann natürlich Interviews mit AfD-Politikern wirklich vorbereiten. Und wirklich vorbereiten heißt, sich auf verbundenes, kontextuelles Wissen stützen zu können in der Auseinandersetzung und nicht nur auf das Fact-Checking. Weil es geht ja nie nur um die Frage sozusagen, stimmt die Behauptung A oder bestimmt die Behauptung B, sondern es geht immer auch darum, ob sozusagen das Gesellschaftsbild, das AfD-Politiker zeichnen, welche Folgen das für den öffentlichen Diskurs hat. Und das zu kontextualisieren oder besser gesagt zu spiegeln oder auf einer Metaebene in die Debatte zu bringen, das ist eben in solchen Interview- und Gesprächsformaten äußerst schwer möglich.
Dieses Dilemma ist also nicht aufzulösen, aber die von dir schon zu teilen zumindest attestierte Professionalisierung auf der Ebene ist vielleicht das, wo wir Geduld mit haben müssen. Oder aber eben ganz konsequent zu sagen, okay, dann gibt es eben die Gespräche mit der AfD nicht. Aber das würde auch bedeuten, die Rechtfertigung dafür zu finden, dass man sie von diesen Diskursen ausschließt und natürlich die Opferrolle der AfD, die sie ohnehin ja immer mit sich trägt, nur verstärken würde. Oder ist das letztendlich in der Konsequenz eine Möglichkeit?
Eine andere Frage ist, das habe ich ja schon versucht zu sagen, ist die Frage des Agenda-Settings. Also es zwingt ja niemanden, mit Björn Höcke über die Themen zu reden, über die er sehr gerne reden würde. Oder mit Tino Chrupalla über die Dinge zu reden, über die er so gerne spricht. Sondern natürlich kann man zumindest den Versuch unternehmen, zu sagen, es gibt so einen konfrontativen Interviewstil, in dem die Leute auch auf das, was sie sagen und schreiben, geprüft und befragt werden. Aber darauf muss man sich intensiv und kontextgebunden vorbereiten. Also es reicht nicht aus zu wissen, Höcke hat bei dieser oder jenen Kundgebung oder bei dieser oder jenen Landtagsdebatte dieses oder jenes gesagt, sondern es geht darum, den Weltanschauungsmechanismus, den Höcke vertritt, transparent zu machen und dessen Folgen transparent zu machen. Das ist in einer Interviewsituation sehr, sehr schwierig, weil natürlich auch Höcke und Chrupalla geschult werden, auch dazu lernen, insbesondere bei Chrupalla lässt sich das, finde ich, mustergültig beobachten. Ich finde, dass der, das muss man einfach sagen, der hat sehr dazu gewonnen in den letzten Monaten. Der ist eloquent, der ist witzig, der ist, ne, also den zu fassen zu kriegen, ist nicht so ohne weiteres möglich. Und ob diese Strategie, die Thilo Jung entwickelt hat in seinem 6-stündigen Interview mit Maximilian Krah, ich meine, das muss man sich mal überlegen, welcher andere Politiker wird 6 Stunden lang interviewt, also die Strategie zu sagen, wir lassen den mal sich leer reden, bis er nichts mehr zu sagen hat und setzen ihn dann auf den Pott, da muss man eben einfach sagen, das hat bei Maximilian Krah nicht funktioniert. Ja, so. Und das heißt, diese Strategie des Entlarvens, die Strategie des kontextgebundenen Spiegelns etc., die kommt eben bei rechten Politikern an ihre Grenze, weil der Modus, in dem die argumentieren, ganz oft ist zu sagen, dann wiederhole ich mein Argument eben einfach nochmal in anderen Worten. Also, ne, klassisches Interviewtraining bedeutet immer die Grundregel zu sagen, antworte nie auf die dir gestellte Frage, sondern bringe die Punkte unter, die du dir vorher aufgeschrieben hast, die du unterbringen willst. Und das können alle Politikerinnen und Politiker, die professionelle Interviews geben, klar. Aber man muss sagen, die Leute von der AfD können es oft besonders gut. Und das zu kontrastieren, ist echt ein Boxkampf und ist echt eine Herausforderung.
David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus hier mit einer Einschätzung, insbesondere mit dem Fokus auf das, was ansteht, der Wahlkampf, der ins Rollen gekommen ist und bis zum Herbst sicherlich nicht an Intensität verlieren wird.